Herzlich willkommen bei Crime Divine. Wir sind eure Hosts Margarete, Emma, Greta und Lisa. Und heute werden wir euch einen ganz besonderen Fall präsentieren.
Machtmissbrauch, sexuelle Gewalt. Themen, die uns heute allen ein Begriff sind und die durch Bewegungen wie MeToo neue Sichtbarkeit gewonnen haben. Immer wieder hören wir von Menschen in Machtpositionen, die ihre Stellung missbrauchen. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Justiz. Ein Problem, das in der heutigen Zeit zunehmend an Aufmerksamkeit und Bedeutung gewonnen hat, jedoch bereits seit dem 19. Jahrhundert besteht.
Unser heutiger Fall scheint einen einfachen, zerbrochenen Krug zu behandeln. Doch in Wahrheit geht es um weit mehr. Ein einfacher Bauer, eine Jungfrau, eine Verlobung, die auf dem Spiel steht, eine aufgebrachte Mutter und im Mittelpunkt des Geschehens ein alteingesessener Dorfrichter. Doch was hat dieser zerbrochene Krug mit Machtmissbrauch zu tun? Lasst uns gemeinsam in der Zeit zurückreisen.
Die Parteien betreten den Gerichtssaal. Frau Marthe Rull erscheint mit ihrer Tochter Eva. Ihnen gegenüber der Bauer Weitschimpel mit seinem Sohn Ruprecht. Noch ehe der Prozess eröffnet ist, lässt Marthe ihren Zorn freien Lauf.
Ihr Krug zertrümmerndes Gesindel, ihr! Ihr sollt mir bissen, ihr!
Sie redet heftig auf Ruprecht ein. Laut, erregt, voller Vorwürfe. Schon jetzt ist klar, dies wird kein stilles Verfahren.
Marthe will nichts auf sich beruhen lassen. Sie beginnt, den Krug zu schildern, als wolle sie jeden im Saal zwingen, sich ein Bild von dem Verlust zu machen. Kein gewöhnliches Gefäß sei es gewesen, sagt sie, sondern ein Kunstwerk. Und während sie das prachtvolle Bild beschreibt, malt sie zugleich sein Ende. Scherben, Splitter, Staub. Der Krug, so erinnert sie, habe vieles überstanden. Den Fall der Stadt Briel, die Plünderung von Thien, die große Feuerbrunst von 1666. Er war im Besitz eines Kesselflickers, eines Totengräbers, eines Schneiders und immer heil geblieben, bis gestern.
Gestern, um 11 Uhr, habe Marthe in der Kammer ihrer Tochter Lärm gehört. Die Tür stand aufgesprengt, die Scherben des Kugels überall auf dem Boden. Eva rang die Hände, Ruprecht stand trotzig daneben. Marthe stellt ihn zur Rede, doch Ruprecht erklärt, ein anderer habe den Krug vom Sims gestoßen und sei sofort durch die Kammer geflohen. Als Marthe Eva fragt, schwor die Tochter zunächst, Ruprecht sei der Täter gewesen. Doch kurz darauf zog sie ihre Aussage zurück.
Der Angeklagte Ruprecht weist die Anschuldigung entschieden zurück. Nach seiner Auffassung gehe es Frau Marthe Ruhl nicht um den zerbrochenen Krug, sondern vielmehr um die Verbindung zwischen ihm und ihrer Tochter Eva. Die Hochzeit, sagt er, sei ohnehin längst gescheitert. Dann schildert er den Abend, an dem der Krug zerbrach.
Um 10 Uhr habe er sich auf den Weg gemacht, um, wie gewohnt, mit seiner Verlobten Eva am Fenster zu sprechen. Seinem Vater habe er zuvor versprochen, nicht ins Haus zu gehen. Da die Gartentür gewöhnlich nur bis 10 Uhr offen stehe, habe er sich beeilt. Als er sich näherte, hörte er das Knarren der Gartentür. Dabei bemerkte er, dass Eva nicht allein war. Eine Gestalt befand sich bei ihr. Um wen es sich handelte, konnte er jedoch nicht erkennen.
Stockfinster war's und alle Katzen grau.
Ruprecht äußerte den Verdacht, es könnte Lebrecht gewesen sein, der schon im Herbst deutliches Interesse an Eva gezeigt habe.
Ruprecht berichtet weiter. Er habe sich in einem Taxusstrauch verborgen. Von dort aus habe er Stimmen gehört, flüstern, scherzen, zerren. Schließlich habe er die Beherrschung verloren, die Tür zu Evas Kammer gewaltsam eingetreten. Und in genau diesem Moment sei jemand aus dem Fenster gesprungen. Dabei sei der Krug vom Gesims gestürzt und in Scherben zerbrochen.
Stürzt dort der Krug vom Sims ins Zimmer hin und husch, springt einer aus dem Fenster euch. Ich sehe die Schüsse noch vom Rocke wehen.
Ruprecht habe den Flüchtenden noch mit der Klinke geschlagen, die er beim Eintreten in der Hand behalten hatte. Doch ein Wurf Sand in seinen Augen habe ihn zu Boden gehen lassen und daran gehindert, die Verfolgung aufzunehmen. Kurz darauf seien Marthe und die Nachbarn hereingekommen. Auf Marthes Nachfrage habe Eva ihn selbst beschuldigt, den Krug zerstört zu haben. Die Anklage steht, doch die Wahrheit bleibt im Dunkeln. War es Ruprecht, ein anderer oder steckt mehr dahinter?
Adam schlägt vor, den Streit per Vergleich zu beenden. Kein Urteil, kein langes Verhör, einfach ein Händedruck, ein paar freundliche Worte und die Sache ist beendet. Ob Ruprecht oder Lebrecht den Krug zerstört haben, sei eigentlich egal, erklärt er vage. Mit seiner Aussage:
Auf mein Ehren, mir wär's vollkommen recht, wenn sie's alle beid gewesen wären.
Aber Walters Blick bleibt kalt. Der Gerichtsrat lässt sich nicht einwickeln. Adams Versuch wirkt wie ein schlecht getimter Deal. Und erscheitert.
Dann kommt Eve dran. Ihre Aussage wird mit Spannung erwartet. Doch Adam kommt ihr zuvor.
Sprich, Evchen, hörst du? Sprich jetzt, Jungfer Evchen. Gib Gotte, hörst du? Herzchen, gib mein Seel ihm und der Welt. Gib ihm was von der Wahrheit. Sagst du, dass es lebricht war? Nun gut. Und sagst du, dass es ruprecht war? Auch gut. Sprich, so sprich. So, ich bin kein ehrlicher Kerl. Es wird sich alles, wie du's wünschst, finden. Willst du mir hier von einem anderen trätschen und dritten etwa dumme Namen nennen? Sieh, Kind, nimm dich in Acht.
Eva aber bricht mit der Erwartung. Sie tadelt Ruprecht für sein Misstrauen und betont, er hätte ihr vertrauen sollen. Dann der Paukenschlag. Eve versichert.
Den irden Krug zerschlug der Ruprecht nicht.
Adam wirft sofort einen neuen Namen ins Spiel. Lebrecht. Doch Eves Antwort entwaffnet ihn. Sie verschafft Lebrecht ein Alibi. Er war zur Tatzeit gar nicht im Dorf, sondern in Utrecht unterwegs, um einen Attest für die Rekruten zu besorgen. Ruprecht kann es bezeugen.
Zudem lässt Eve durchblicken, dass Adam etwas mit der Sache zu tun hat, worauf jedoch niemand eingeht.
Ei, was? Der Richter dort wird selbst vor dem Gericht ein armer Sünder dazustehen. Er, der wohl besser weiß, wer es gewesen.
Adam versucht, Eves Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Man solle doch Rücksicht auf Eves Scham nehmen, sie von der Aussage entbinden. Aber Walters Stimme bleibt klar. Eve muss reden, wenn die Wahrheit ans Licht soll.
Die Verhandlung stockt. Eine Pause wird eingelegt. Und Adam, der Richter, versucht, die Situation zu nutzen. Er lässt Speisen und Wein bringen, will die Parteien aus dem Saal drängen. Alles, um sich einen Moment allein mit Eve zu erschleichen. Walter wird stutzig. Würde es sich lohnen, zu gehen, bis Robby Grittel ankommt, so wie Adam es andeutet? Doch die Parteien bleiben. Denn Ruprecht versichert, Begritte, die wichtige Zeugin,
die wird sogleich erscheinen.
Walter sieht in dieser Pause zunächst nur einen Vorteil für Adam, doch er ändert seine Strategie. Statt den Richter direkt zu konfrontieren, beginnt er nebenbei zu befragen, scheinbar beiläufig, während Adam sich und ihm den Wein einschenkt. Ein heimliches Verhör mitten der Trinkerei. Und Stück für Stück wird es brenzlig.
Zwei bösartige Wunden an Adams Kahlkopf sind für Walter deutlich sichtbar. Und Ruprecht bezeugt, dass er in der Nacht tatsächlich auf den fliehenden Unbekannten eingeschlagen hat. Doch Adam beschwört, dass er fiel. Was ein Zufall, dass genau an diesem Tage auch seine Perücke wie vom Erdboden verschluckt scheint, die doch auch seine Wunden wunderbar versteckt hätte. Adam versucht, sich herauszureden. Die Perücke sei ihm beim Lesen verbrannt. Doch auch die Kratzwunden, die er trägt, passen viel zu gut zur Dornenhecke unter Eves Fenster. Ist es zudem nicht unglaubwürdig, wie selten Adam anscheinend Frau Marthe besucht, da Eve ihm doch ein krankes Huhn rettete? Das erzählt zumindest Adam. Immer mehr Indizien weisen auf ihn selbst. Dann aber, ein Rückschlag. Frau Marthe bestätigt überraschend Adams Aussage.
9 Wochen sind's, das erste Netz betrat.
Ebenso Adams frühe Ausrede stellt sich als wahr heraus. Ja, er habe tatsächlich von einem kranken Perlhuhn gesprochen. Walter gerät ins Zweifeln. Ist Adam wirklich der Täter oder sind es nur Zufälle?
Brigitte erscheint. Die Spannung ist hoch. Wird sie alles auflösen können oder wird dieser mysteriöse Fall noch komplizierter? Sie bringt eine Perücke mit, gefunden direkt unter Eves Fenster. Adams Ausreden werden immer suspekter. Walter bietet Adam einen Ausweg.
Herr Richter Adam, habt ihr mir etwas zu vertrauen?
Er solle die Schuld gestehen, heimlich, um eine öffentliche Blamage zu verhindern. Doch Adam wehrt sich. Dreht den Spieß um. Plötzlich sei es Ruprecht, die die Perücke nie zum Meister gebracht habe, wie Adam es ihm aufgetragen hatte. Er hat sich mit ihr verkleidet. Doch Brigitte widerspricht. Sie hat in der Nacht etwas gesehen. Oder besser gesagt, jemanden. Nicht Ruprecht, nicht Eve, sondern eine unheimliche Gestalt. Kahlköpfig, stinkend, mit einem Pferdefuß. Für sie ist klar, der Teufel selbst sei durch den Garten geschlichen.
Die Stimme im Gericht schwankt zwischen Unglaube und Entsetzen. Adam möchte sich sofort erkundigen, ob der Teufel ein zulässiger Schuldiger ist. Walter hält Brigitte für verrückt, aber er hört genau hin. Ihre Spur im Schnee, rechts ein normaler Fuß, links ein Klumpfuß, führt direkt zum Haus des Richter Adam. Adam sieht seinen Moment. Der Teufel muss wohl auch bei ihm gewesen sein und habe demnach bestimmt seine Kassen verfälscht. Er ruft,
auf mein Ehr, ich stehe für nichts ein.
Noch bleibt es offen. Gibt es in Hüsum einen Dorfbewohner mit einem unförmigen Klumpfuß? Oder war es wohl doch der Teufel selbst? Doch Adam hat die Rechnung ohne Licht dem Gerichtsschreiber gemacht, der Adams linken Klumpfuß entlarvt. Zumindest weiter wird dies offenbart.
Und dann kommt der Moment, in dem sich alles zuspitzt. Die Indizien haben sich bereits verdichtet. Die Perücke, die angeblich verlorene Spur in Marthes Garten, die verworrenen Aussagen von Frau Brigitte. Noch versucht aber, sich mit vorschnellen Urteilen zu retten.
Ruprecht ist der Täter.
Doch die Fassade hält nicht mehr. Jetzt tritt Eva hervor. Lange hat sie geschwiegen, doch sie ist die Einzige, die die Wahrheit kennt. Und sie sagt klar und deutlich:
Der Richter Abraham hat den Krug zerbrochen.
Was?
Der Dorfrichter?
Das glaube ich nicht.
Diese Aussage verändert alles. Adam, der die ganze Zeit als Richter über den Fall bestimmt hat, ist in Wahrheit der Täter. Für Ruprecht bedeutet das, er ist unschuldig. Aber Eva legt noch mehr offen. Adam war in der Nacht bei ihr. Nicht als Richter, sondern als Bedränger.
Denn Adam hatte einen hinterhältigen Plan. Er versprach, Ruprecht mit einem Attest vom Militärdienst in Ostindien freizustellen. Doch dieses Attest war gefälscht und der Preis, den er forderte, war Eva selbst. Ein Übergriff, ermöglicht durch den Missbrauch eines Richteramtes. Bevor es zu dieser Ausnutzung kam, stürmte Ruprecht ins Zimmer. In der Panik stieß Adam den Krug um, verlor seine Perücke und floh, verletzt, entnarrt und doch noch auf dem Richterstuhl sitzend. Bis zu diesem Augenblick.
Als die Wahrheit ausgesprochen ist, kippt die Stimmung im Gerichtssaal. Der Gerichtsrat Walter hat genug gehört. Ruprecht ist frei und Adam steht bloßgestellt da. Doch anstatt sich zu verantworten, wählt Adam den Weg der Flucht. Er überstürzt den Saal, verfolgt von den Rufen der Dorfbewohner. Doch ein weiteres Mal wird die Berufsmacht ausgenutzt. Um die Autorität der Justiz zu schützen, wird Adam von Walter suspendiert, jedoch nicht offiziell schuldig gesprochen. Ein Richter, der das Recht beugen wollte, entlarvt durch die Frau, die er bedroht hat. Ein Machtmissbrauch, der nicht länger vertuscht werden kann. Und ein Fall, der zeigt, wie tief Gerechtigkeit und Unrecht miteinander verstrickt sein können.
Damit endet der Fall um den zerbrochenen Krug. Nicht Ruprecht, sondern Adam, der Richter selbst, entpuppte sich als Täter. Eva brach ihr Schweigen. Ruprecht wurde entlastet und Adam floh. Verantwortung übernahm er nie. Und genau das sehen wir auch heute noch. Menschen in Machtpositionen, die ihre Stellung missbrauchen und die sich ihrer Verantwortung entziehen. Ein Krug ging zu Bruch. Doch in Wahrheit zerbrach das Vertrauen in die Justiz und in den Mann, der sie hätte vertreten sollen.
He